Grüß Sie, zu Gast ist Jo Bayer, Filmregisseur, der gedreht hat zum Beispiel Den Laden, Wambo, Stauffenberg, jetzt einen Film vorstellt über Karl Valentin und demnächst einen dreht über Henri Quatre. Was hat eigentlich Karl Valentin mit Henri Quatre gemeinsam?
Ich glaube, beide hatten sie einen gewissen Hang zum Harem. Sie waren große Frauenverehrer, alle beide.
1:1. Eine Stunde, zwei Menschen. Stefan Parisius im Gespräch mit
Jo Bayer, Filmemacher mit Blick für die Geschichte.
Grüß Sie, schön, dass Sie da sind.
Grüß Gott.
Ist das so? Also sucht man Gemeinsamkeiten und findet die auch bei all seinen Helden, wenn man sich mit denen beschäftigt?
Nein, also sagen wir mal, die Gemeinsamkeit ist ja eher das eigene Interesse daran. Und das eigene Interesse an beiden ist schon so eine Grundhaltung, die vor allem mit Menschlichkeit zu tun hat. Bei Henri Quatre ist es das Besondere, dass er einer der ersten Humanisten war auf einem europäischen Königsthron und ein Leben lang Kriege führen musste und eigentlich den Krieg gehasst hat. Den Krieg gehasst hat auch der Karl Valentin. Das ist aber eher Zufall. Also es sind letztlich immer Figuren, die einen halt interessieren, Personen. Die Leidenschaft für den Karl Valentin ist schon ganz alt. Die hat eigentlich während des Studiums begonnen, als ich so richtig kennengelernt habe, was die Komik des Karl Valentin ausmacht, nämlich dieses Feinsinnige, den Leuten auf den Mund schauen, auch dieses Kritisieren dieser Kleinbürgerwelt. Einerseits mit Liebe und andererseits natürlich auch mit Kritik. Manchmal sind die Sachen ja auch eher traurig als lustig oder komisch. Das hat mir immer sehr gut gefallen. Also dann bin ich auch sozialisiert natürlich in einer Zeit, also ich habe 68 Abitur gemacht, da war das Theater des Absurden sehr interessant und spannend. Und der Valentin, den konnte man da immer sehr in die Nähe rücken.
Über den werden wir nachher noch mehr reden. Aber wenn wir nochmal die Helden so anschauen, die Sie so bearbeitet haben, sagen wir, dann fällt schon auf, dass die total heterogen sind. Eine Bäuerin, Stauffenberg, Walter Sedlmayr. Also,
aber sie waren immer Außenseiter. Das hat mich interessiert. Also nicht die, die angepasst gelebt haben, sondern die, die anders waren als die Mehrheit, die ihrer Zeit voraus waren oder gegen ihre Zeit waren. Deshalb habe ich mich ja auch schon früh für Oskar Maria Graf begeistert, weil der auch einer war, der sich an seiner Zeit gerieben hat. Ich finde schon, dass das immer wichtig ist und das ist mir auch persönlich wichtig, dass man auch bereit ist, nicht immer nur die Mehrheitsentscheidungen mitzutragen, sondern auch mal dagegen zu sein, wenn man sagt, mein Gewissen, das klingt vielleicht so pathetisch, aber meine Meinung, meine Überzeugung spricht dagegen, dann würde ich sagen, dann muss man auch sagen, nein, also die Mehrheit hat nicht recht und ich werde mich auch nicht verbiegen lassen. Der Valentin war auch einer, der hat sich nicht verbiegen lassen, der ist halt dann verstummt. Und der Henri Quatre hat sich auch nicht verbiegen lassen, er hat es am Ende mit seinem Leben bezahlt. Aber das finde ich, und bei Stauffenberg ganz genauso, also das kann man überall sagen, auch Sedlmayr. Sedlmayr war ja auch ein Unangepasster, ein ganz und gar, auch wenn er nach außen hin so getan hat.
Wambo hieß der Film damals, nochmal zurück zur Erinnerung. Wie lange begleiten Sie dann diese Menschen? Also beim Valentin ist es über Jahrzehnte inzwischen schon. Ja. Kommen dann neue irgendwann mal noch dazu? Oder haben Sie gesagt, der Henri Quatre spielt auch schon seit langem?
Ja, der Henri Quatre begleitet mich seit 2001, also auch schon sehr lange. Damals hatte ich das Angebot gekriegt, mich damit zu beschäftigen. Und das ist ein sehr teurer Film. Und bis sowas dann letztlich auf die Beine gestellt ist. Also ist ja in der Regel immer so, wenn ich mich für eine Person interessiere, das kann man ganz gut am Sedlmayr erkennen. Der Helmut Dietl hat mir damals das Angebot gemacht, er als Produzent, ob ich nicht Lust hätte, diesen Film zu machen. Und dann habe ich gesagt, Sedlmayr, ich kenne jetzt vor allem natürlich das, was ich aus den Zeitungen lese über seinen Tod. Ich wusste im Vorfeld schon relativ viel über seine Persönlichkeit, seine sperrige, schwierige Persönlichkeit. Und da habe ich gesagt, über ihn einen Film zu machen, da muss ich mich erstmal mit ihm beschäftigen. Hm. Und das hat dann etwa ein Vierteljahr gedauert. Dann habe ich mich sehr intensiv mit ihm beschäftigt, habe viele Kollegen, Freunde von ihm, Leute, die mit ihm zu tun hatten, noch gesprochen, um dann für mich zu entscheiden, kann ich über den einen Film machen oder nicht. Das hängt letztlich immer davon ab, dass man sagt, ich muss den auch mögen können, weil ich muss mich ja sehr lang mit dem befassen und beschäftigen.
Irgendwo war zu lesen, dass Sie auch mal überlegt haben oder es noch tun, einen Film auch über Franz Josef Strauß zu machen.
Das ist richtig. Auch da habe ich mir erstmal Bedenkzeit ausgebeten, weil ich dachte, also mein Strauß-Bild ist jetzt nicht so, dass ich denke, ich müsste gleich einen Film über den machen. Mhm. Aber dann muss man auch dazulernen, und das finde ich das Spannende an unserem Beruf, und das ist ja auch das Spannende bis ins Alter, dass man die eigenen Urteile, Vorurteile auch immer wieder revidieren muss. Und beim Strauß ging es mir da auch so, dass ich dachte, naja, je mehr ich mich mit ihm beschäftigt habe, ein umso differenzierteres Bild habe ich von der Person gekriegt. Dann habe ich gesagt, ja, der Mann interessiert mich. Und es ist jetzt nicht nur so, also das wäre für mich langweilig und uninteressant, wenn ich sage, das ist jetzt mein Feindbild und das mache ich jetzt nieder. Sondern ich finde schon, eine Person muss auch zwei Seiten haben. Das ist ja immer spannend.
Aber passt der in das Schema? Also von Außenseitern oder, wie Sie gesagt haben, Menschen, die anders gestrickt sind als die Mehrheit?
Also da passt er sicher nicht rein. Er würde für mich einfach als herausragender politischer Mensch spannend sein und halt auch in seiner Disparität, die ich spannend finde. Ich finde zum Beispiel, das war ja auch die Idee, spannend, wenn man sagt, man erzählt so die letzten Jahre seines Lebens. Also mit dem Tod der Frau, da wurde ihm ja wirklich der Boden unter den Füßen weggezogen bis zu seinem eigenen Tod. Das war nochmal so, ja, so wie ein Brand eigentlich, auf kleiner Flamme. Er war ja nur bayerischer Landesfürst und das hat überhaupt nicht seinen Ansprüchen genügt letztlich. Und war unheimlich bewegt und ist viel rumgereist und hat sich politisch nochmal betätigt. Ich finde, den Strauß hat insofern eine spannende Figur, weil mein eigenes Vorurteil mit der Realität da in Einklang zu bringen ist.
Ja, die Realität ist ja da offensichtlich in Ihrem Arbeiten immer ganz wichtig, weil es sind fast alles so halbdokumentarische Werke. Sie beschäftigen sich mit historischen Persönlichkeiten. Ist das für jemanden, der Filme macht, nicht auch beengend, da jetzt nicht aus dem Vollen schöpfen zu können, sagen, ah ja, da erfinde ich irgendwas so richtig frei dazu?
Also ich finde beides spannend. Ich habe ja auch schon beides gemacht, also sowohl reale Geschichten als nicht reale. Nun komme ich natürlich auch vom Dokumentarfilm her, das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, diese Schule, die kann man wahrscheinlich dann ein ganzes Leben lang nicht mehr verleugnen. Das fand ich immer sehr spannend, Leute beim Leben zuzusehen oder überhaupt Leben zu beschreiben. Und von daher interessiert mich das auch im fiktionalen Bereich. Ich finde es halt immer spannend, man muss sich da nur überlegen, wenn man sich die Historie, die Geschichte anschaut, aber auch bis in die Gegenwart, das Leben erfindet ja meistens die wahnsinnigsten Geschichten. Und es ist ja dann doch so, dass man sie nicht eins zu eins verfilmt, sondern man verdichtet es ja, man pointiert es. Und zeigt auch, denke ich, immer seine eigene Haltung dem Ganzen. Also das reicht mir dann auch.
Wer waren denn die Filmhelden in Ihrer Jugend?
Ja, das ist ganz schwer zu sagen.
James Bond?
Ja, weniger. Also James Dean würde ich mal sofort sagen, ja. Weil ich weiß, als ich zum ersten Mal, denn Sie wissen nicht, was Sie tun, gesehen habe, kann ich mich noch gut erinnern, da bin ich aus dem Kino gegangen und war wie verzaubert und war bestimmt 2 Tage lang James Dean. Ja. Oder West Side Story hat mich zum Beispiel in jungen Jahren extrem beeindruckt, ja. Also das waren so die Filmhelden.
Aber entstand da aus irgendeinem Kinoerlebnis auch der Wunsch, Kino zu machen, oder kam das erst später?
Also das kann man gar nicht so genau definieren. Ich habe mit 13, 14 Jahren mal von meinem Vater damals eine Kamera geschenkt gekriegt. Ich habe mich von klein auf gerne verkleidet. Also das war schon. Und ich habe auch in der Volksschule schon gern Theater gespielt. Also das war einfach da.
1:1 der Talk. Zu Gast ist der Regisseur Jo Bayer. Da muss ich schon fragen, natürlich, wo war denn Ihr erster Kuss? Also keine Details. War der in der Stadt in München oder war der auf dem Land in Dietramszell?
Er war im Auto.
Oh.
Und ich glaube, es war in Bad Tölz sogar, wenn ich mich dunkel erinnere. Also das war der erste ernstzunehmende Kurs sozusagen. Das ist schon eine Weile her. Er war nicht in der Stadt, nein. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 15 oder irgendwie so.
Ich frage das, weil immer geschrieben wird, also Ihr Frühwerk beschäftigt sich mit der Auseinandersetzung zwischen Stadt und Land, die Sie selbst auch sehr durchlitten oder durchlebt haben, weil Sie in Dietramszell groß geworden und sich da aber immer als Fremdkörper ein bisschen gefühlt haben.
Ja, ja, gut, ich bin ja nicht als Bauernkind aufgewachsen, sondern als Arbeiterkind und in einem absolut bäuerischen Milieu damals war man natürlich. Und wie ich schon vorher gesagt habe, wenn man sich gern verkleidet und so, dann ist man ganz schnell ein bisschen Außenseiter. Auf der anderen Seite habe ich das Landleben aber auch sehr geliebt. Also ich habe den Wald sehr geliebt. Der Wald ist für mich heute noch so eine Landschaft, die ich brauche, die ich mag. Ein Raum, in dem ich mich gerne aufhalte. Die Berge liebe ich auch heute noch. Also dieses Bayern, das saugt man ja sozusagen trotzdem mit der Muttermilch ein. auf der anderen Seite habe ich mich in der Stadt auch lange fremd gefühlt. Das ist einfach die Sozialisation. Wenn man am Land groß wird, unter Bauern mit ganzen, damals ja in den 50er Jahren, war die bäuerliche Welt ja noch sehr archaisch. Mhm. Das ist einerseits sehr spannend, andererseits auch belastend. Alle diese Variationen, so ein Bauerndorf ist ja auch wie so ein Wassertropfen, in dem sich die Welt irgendwo spiegelt und sie kriegen alles mit, alles, was die Menschen bewegt und beschäftigt. Mehr, denke ich, als in der Stadt. Und von daher hat mich das natürlich geprägt und ich habe schon eine Weile gebraucht, um mich an die Stadt zu gewöhnen.
Aber ab dem Gymnasium sind Sie dann immer mit dem Schulbus?
Schulbus gab es nicht damals. Das war noch ein ganz normaler sogenannter Arbeiterbus. Der fuhr also morgens um 6 bei uns weg und abends um 6:30 kam ich heim. Und war dann halt mir selbst überlassen.
Wo waren es dann Fremder? Also in der Stadt, wo Sie eigentlich ja nur eingefahren wurden zum Lernen in die Schule?
Genau, ich bin ja in der Schule geblieben. Ja. Ich war also nachmittags halt in meinem Klassenzimmer allein und bin dann gelegentlich ins Kino gegangen, wenn ich es mir leisten konnte. Das habe ich sehr gern gemacht. Also Kino war immer schon eine Faszination. Das hat einem auch darüber hinweggeholfen. Dann war man sozusagen in dieser Welt. Also ich habe immer gemerkt, schon als Kind auf dem Land hat die Fantasie einen eigentlich immer weggetragen sozusagen. Die hat einem geholfen über all das, was an Unzulänglichkeiten da war. Spielsachen gab es nicht sehr viel zu meiner Zeit. Da waren die Verhältnisse einfach nicht danach. Und es war allgemein auch nicht so üblich. Also man musste eigentlich mehr mit seiner Fantasie spielen. Und das habe ich in die Stadt eigentlich mit hineingetragen. Aber ich habe mich lange nicht wirklich akklimatisiert.
Kamen die Freunde dann eher aus der Schule, also aus der Stadt, oder eher aus Dietrams Zell vom Land?
Die Freunde kamen eigentlich eher aus der Schule oder ganz kurioserweise noch mehr aus dem Bus. Also in dem Bus, das war ja ungefähr immer eine Stunde Fahrzeit, morgens und abends. Und wir haben da, wie das halt so Jugendliche machen, die letzte Bank besetzt. Da waren wir halt 5, 6, 7, 8 Leute. Und da haben sich auch Freundschaften entwickelt, über alle Standesgrenzen hinweg. Und dann natürlich auch in der Schule. Also die engsten Freunde, die ich auch heute noch habe, sind eigentlich meine Schulfreunde.
Dieses Thema, also Stadt, Land und die Geschichte der Bäuerin, haben Sie auch später viel bearbeitet in Ihren Filmen. Würden Sie sagen, mit dem Thema sind Sie jetzt durch, jetzt bitte nicht mehr?
Ja, im Grunde schon. Man fängt, glaube ich, wenn man künstlerisch zu arbeiten anfängt, immer an, erstmal seine Kindheitserlebnisse, alle Traumata, alle Verletzungen, alles, was einen bewegt hat, aufzuarbeiten. Und dann war es ja bei mir auch so, dass ich auch mit dem Dokumentarfilm mich erstmal aufs Land bewegt habe. Und es hat mich auch sehr interessiert. Ich habe auf diese Weise praktisch den ganzen Bayerischen Wald bereist und kennengelernt. Heute denke ich auch, das ist im Großen und Ganzen eigentlich für mich erzählt. Also ich habe es ja beim Laden nochmal in ganz anderer Weise gemacht, nämlich in einem sorbischen Dorf, wobei die Dorfstrukturen ja nicht so grundsätzlich andere sind und auch die Lebensumstände sich nicht so grundsätzlich unterscheiden. Ich glaube schon, dass das für mich eigentlich etwas ist, was ich persönlich, denke ich, erzählt habe. Ich weiß jetzt nicht, ob es da noch viel gibt. Natürlich mag das durchaus sein, wenn man irgendwas entdeckt, wo man sagt, das ist zwar nochmal das Milieu, aber nochmal aus einer anderen Seite oder anderen Perspektive, dass ich das machen würde. Aber im Prinzip beschäftige ich mich ja schon die letzten Jahre eigentlich mit anderen Dingen.
Da gibt es dann immer so die Diskussion um den Begriff Heimatfilm, wo dann Filme ja reingesteckt oder ja weggettoisiert werden, mehr oder weniger. Was halten Sie von dem, jetzt kam ja zuletzt Rosenmüller mit diesem ja doch ganz großen Erfolg, der gerade letztes Jahr auf dem Filmfest
war. Ja, ich finde es immer amüsant, wenn man das so lange beobachtet wie ich, dann heißt es immer wieder der neue Heimatfilm. Diesen neuen Heimatfilm gibt es eigentlich schon seit den 70er Jahren. Also so neu ist der gar nicht. Und das finde ich schon auch sehr legitim. Jede Generation muss ihn für sich neu erfinden und neu entdecken. Aber diesen Heimatfilm, der so stigmatisiert ist aus den 50er Jahren, den gibt es ja ohnehin lange nicht mehr. Wir haben ja auch zu unserer Heimat inzwischen ein völlig anderes Verhältnis. Und man darf auch nicht vergessen, damals ist das Verhältnis ja auch geprägt durch die Nachkriegszeit, durch den Zweiten Weltkrieg, der sozusagen den Leuten die Heimat genommen hat in gewisser Weise, auch den Flüchtlingen im Übrigen. Und dann hat man halt versucht, da so ein Idealbild von Heimat zu schaffen, mit dem wir heute überhaupt nichts mehr zu tun haben. Das interessiert uns auch nicht mehr. Und insofern finde ich das auch legitim, dass jetzt jemand wie zum Beispiel der Rosenmüller die Heimat für sich neu entdeckt, auch der Steinbichler und so, also diese junge Generation von Filmemachern, die sehen halt auch dem Grund und Boden, in dem sie groß geworden sind, mit neuen, frischen Augen. Und ich finde das wichtig, das muss man auch tun und ich finde es spannend, aber es ist nicht eine neue Erfindung des Heimatfilms.
Der eine Bruch war also Stadt-Land, dann eigentlich, wenn man so eine Biografie liest, ist ja schon auch noch im Buch, Sie haben gesagt, Arbeiterkind und dann aber in die Schule, Abitur, danach Universität. War das immer so klar?
Also das war ja ganz simpel. Ich bin in eine Zwergschule gegangen. Also wir waren 8 Klassen in einem Klasszimmer. Und ich war in der Volksschule, also es hieß damals schlichtweg Volksschule, in Endelhausen war das, war ein relativ guter Schüler. Und irgendwann hat der Lehrer gesagt, es wäre halt schade, wenn der Bub nicht auf ein Gymnasium gehen würde. Was soll denn der mal werden? Und die Eltern waren da überhaupt nicht abgeneigt. Also die haben mich von jeher und von klein auf immer sehr unterstützt und gefördert und haben halt dann nur überlegt, ob sie sich das leisten können. Und als sie zu dem Schluss gekommen sind, das müsste schon irgendwie gehen, wenn der Bub jetzt nicht zu hohe Ansprüche stellt, dann war das klar. Und dann bin ich auf die Oberschule gegangen. Das war dann sehr witzig, weil man gesagt hat, ja, welche Schule nehmen wir denn? Ja, irgendeine, die vielleicht in der Nähe von der Endhaltestelle des Omnibuses ist. Ja.
Und das auch ein schönes Kriterium.
Ja, ja, das ist interessant. Es war dann auch eine glückliche Entscheidung, denn es war das Musische Gymnasium, Pestalozzi-Gymnasium. Und ich hatte damals noch keinen Stimmbruch, konnte ganz gut singen. Und dann hat man gesagt, naja, unmusikalisch ist er nicht, singen kann er, das wird schon hinhauen. Und so bin ich aufs Musische Gymnasium gegangen.
1968 waren Sie 19. Mhm. Wir haben vorhin schon von 68 geredet. Wie haben Sie das erlebt? Also waren Sie mitgefährdet da schon oder war das noch zu früh?
Also spannend habe ich das erlebt. Meine erste Demo, auf die ich gegangen bin, das war gegen die Notstandsgesetzgebung. Das war, glaube ich, noch vor 68. Also ich fand das für junge Leute damals unglaublich spannend. Also die Herausforderung, die Auseinandersetzung mit dem Staat, mit der Gesellschaft, die Ideen, die sich da entwickelt haben. Ich war jetzt kein Revoluzzer im Sinne, dass ich auf jede Demo gegangen bin, aber ich habe schon dieses ganze Gedankengut mit großem Interesse eingesaugt. Ich habe auch diese Mao-Bibel gelesen, konnte dann nicht unbedingt so viel damit anfangen, aber zumindest, dass man die Gesellschaft vielleicht neu definiert, dass man sich auseinandersetzt mit der Vergangenheit, auch mit diesem Nationalsozialismus, das ist ja bis dahin eigentlich nie wirklich geschehen. Das fand ich sehr spannend. Ich bin Gott sei Dank in einer Familie groß geworden. Das waren also wirklich explizite Anti-Nazi-Haushalt. Also beide meine Eltern waren weder Parteimitglied, meine Mutter war sogar wegen angeblicher Wehrkraftzersetzung kurz im Gefängnis. Also ich bin so schon groß geworden und mit großem politischem Interesse. Wir haben auch zu Hause viel darüber diskutiert. Insofern fand ich es sehr spannend und fand es auch kulturell spannend. München war damals, was es heute so nicht mehr ist, wirklich auch ein Mittelpunkt, ein Kulturmittelpunkt. Da hat sich viel ereignet, da ist viel geschehen. Da ist auch gerade im filmischen Bereich viel geschehen. Ja, es gab Wenders, Herzog, Fassbinder. Also das war sehr spannend.
1:1. Eine Stunde, zwei Menschen. Stefan Parisius. Im Gespräch mit
Jo Bayer, Filmemacher mit Blick für die Geschichte.
Dr. Jo Bayer, so viel Zeit muss sein. Okay?
Also, das ist nicht so wichtig in meinem Beruf.
Die emotionale Bedeutung der Raumrichtung für den Zuschauer war das Thema der Doktorarbeit. In Theaterwissenschaften war das.
Theaterwissenschaft,
dann. Ja. Und wie ist die jetzt, die emotionale Bedeutung der Raumrichtung?
Na, die ist schon wichtig. Die ist ja auch im Film sehr wichtig. Das bedeutet, dass man analysiert, was bedeuten Richtungen wie oben und unten zum Beispiel. Also jemand, der erhaben ist, der oben ist, hat eine andere Bedeutung als jemand, der unter einem ist zum Beispiel. Oder auch Nähe und Ferne. Je näher man ist, das bedeutet im Film zum Beispiel auch die Großaufnahme, desto mehr sieht man jede Regung in seinem Gesicht, während wenn man weiter weg ist mit der Kamera, ist es eher so eine Übersicht, also eine distanzierte Sehweise. Das ist auf der Bühne ja genauso, wenn Sie als Zuschauer in der ersten Reihe oder in der 10. sitzen, nehmen Sie das Theaterstück doch etwas anders wahr. Ich habe mal so ein Schlüsselerlebnis gehabt in Wien an der Burg, da war ich irgendwie im 5. Rang oben, also ganz weit weg. Das war reine Vogelperspektive und ich habe gemerkt, das ist eine andere Sehweise, als wenn man unten ist und nahe an den Schauspielern.
Jetzt sagen Sie, das ist Ihnen nicht wichtig, der Doktor, und hat Ihnen auch nicht viel gebracht in Ihrem Beruf. Da muss man schon fragen, warum haben Sie denn das gemacht? Also es wird kein reiner Spaß gewesen sein, ja.
Ach, das war so, weil mein Professor gesagt hat, ob ich nicht den Doktor machen will und ich weiß, ich habe meiner Mutter, meinen Eltern damit eigentlich eine große Freude gemacht, weil so der heimliche Wunsch meiner Mutter, die gelernte Krankenschwester war, war immer, einen Sohn als Arzt zu haben. Das hat nicht funktioniert, weil das war nicht meine Begabung und nicht meine Leidenschaft. Aber mit dem Doktortitel Also ich glaube, ich habe meinen Eltern damals wirklich, also es gibt nur zwei, glaube ich, ganz große Freuden, die ich ihnen gemacht habe. Das war einmal unser Sohn und einmal diese Doktorarbeit. Das war ihnen, glaube ich, sehr wichtig. Hm. Und deshalb habe ich das gemacht. Das ist eigentlich nicht so schwierig gewesen damals. Da habe ich ja schon gearbeitet beim Bayerischen Rundfunk als Dokumentarfilmer und die habe ich halt so nebenbei gemacht.
Hm. Oder nebenbei gearbeitet. Weil also, Sie haben sich das Studium tatsächlich ja verdient durch Ihre das Jobs stimmt. beim BR. Ja. Vom Aufnahmeleiter.
Tonmann, alles gemacht. Also bin halt viel als Dokumentarfilmer am Anfang in Begleitung von Dieter Wieland, mit dem wir viel über Land gefahren sind. Da habe ich die ganzen einfachen Jobs, die man so als Dokumentarfilmer macht, also von Lampe aufbauen bis Ton machen bis Kassetten einlegen in die Kamera und habe halt viel gelernt. Ich habe im Übrigen auch viel von Dieter Wieland gelernt über Architektur, über Bauen. Das hat mich auch sehr beeinflusst. Das fand ich sehr spannend.
Wie wichtig ist dann im Verhältnis, kann man das sagen, die theoretische Ausbildung, also eben dann Theaterwissenschaft zum Beispiel an der Uni und tatsächlich dieses Durchlaufen dieser ganzen Stationen in so einem Filmprozess?
Also ich glaube, man braucht beides, weil wenn man das Handwerk nicht beherrscht oder nicht kennt, sage ich mal, dann kann man auch die Arbeit der Leute, mit denen man sich ja später umgibt, nicht wirklich einschätzen. Und ich finde das schon wichtig, auch wertschätzen. Mhm. Das ist ganz wichtig. Und wenn man selber das mal gemacht hat, dann kann man es erstens anders beurteilen und anders wertschätzen. Das ist das eine. Das andere ist die theoretische Ausbildung oder die, sagen wir mal, wissenschaftliche, mit Anführungszeichen, Ausbildung. Die intellektuelle Ausbildung halte ich schon auch für sehr wichtig. Es geht mir ja heute noch so, wenn ich mich in ein Thema einarbeite, das ist eigentlich wie an der Universität. Ich lese eine ganze Menge, ich recherchiere genau. Und das habe ich natürlich an der Universität auch gelernt. Ich analysiere auch. Also ich finde schon, dass es nicht schaden kann. Es ist vielleicht jetzt nicht zwingend notwendig, gerade für einen fiktionalen Regisseur. Aber mir hat es bestimmt nicht geschadet und ich mache es auch gerne.
Am Ende sorgt es vielleicht auch einfach für eine bestimmte Qualität. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass Sie quasi in Preisen baden können, überhäuft sind. 4-mal Grimme-Preis, 3-mal Bayerischer Fernsehpreis, Deutscher Fernsehpreis und. Ist ja vielleicht auch ein Ergebnis am Ende dessen.
Ich weiß nicht. Das kann man immer selber schwer beurteilen. Man hat ja zu seiner eigenen Qualität auch ein durchaus disparates Verhältnis. Natürlich freut man sich über Preise. Auf der anderen Seite geht es einem mit jedem Film so, dass man denkt, oh Gott, jetzt werden sie dann doch irgendwann merken, dass das Talent endlich ist und nicht unendlich. Also das ist gar nicht so einfach. Ich weiß nicht. Ich denke, man kriegt auch, wenn man keine Preise kriegt, vielleicht gute Filme hin. Also das ist nicht davon abhängig. Auf der anderen Seite, diese theoretische Ausbildung ist das eine, aber ein Gefühl für Menschen haben oder auch zum Beispiel in meinem Beruf mit Schauspielern arbeiten zu können, was ich sehr gerne tue, das, glaube ich, kann man nicht wirklich lernen. Mhm. Also das ist dann jenseits dieses ganzen Ausbildungsweges. Das ist ja sowieso ein bisschen, denke ich, wird bei uns die Ausbildung auch überschätzt. Das ist nicht alles. Ich glaube, das Talent, die Fähigkeit, die Begabung, die man mitbringt, macht mindestens die Hälfte aus.
Aber was hinter diesen Preisen letztlich ja steht, bestenfalls, wenn sie zurecht vergeben sind, was sie in dem Fall sicher sind, ist ja eine Qualität des Werks, das sich, nehmen wir als Paradebeispiel den Laden, weil ich glaube, das war das, wofür sie am meisten Einzelpreise gekriegt haben, an einer anderen Zielrichtung orientiert, als jetzt nur am größtmöglichen Umsatz.
Naja, da sind wir wieder beim Verbiegen. Ich verbiege mich halt nicht.
Hätten Sie zum Beispiel den Stauffenberg lieber in der Version mit Tom Cruise gedreht? Also Sie haben vor Jahren eben schon, das heißt sogar auch noch Willkürie auf Englisch, der Film, den Sie gemacht haben. Mhm. Hätten Sie lieber gesagt, also dann nehme ich das ganz große Geld in die Hand und hole mir den Hollywood-Glanz, krieg aber dafür vielleicht weniger Preise?
Also man macht ja einen Film nicht wegen der Preise. Und ich hätte den Tom Cruise, ich habe den mal in einem ganz großartigen Film großartig gesehen, das war Magnolia, vielleicht auch genommen, wenn ich sage, er ist für mich ein toller Schauspieler, er kann das gut darstellen. Warum nicht? Ich schiele jetzt nicht so nach Hollywood, weil mich da eher die kommerziellen Beschränkungen ängstigen oder schrecken würden, sage ich mal. Und meinen Stauffenberg konnte ich halt so machen, wie ich das für richtig gefunden habe. Das ist natürlich aber auch der Freiraum, den man sich schafft, wenn man sich über Jahre sozusagen nicht verbiegt. Also wenn man mir ein Angebot macht, dann glaube ich, weiß man schon, dass das jetzt nicht irgendwie der kleinste gemeinsame Nenner wird, sondern dass da halt eigene Maßstäbe eine Rolle spielen. Die muss man auch immer wieder neu hinterfragen. Das finde ich ganz wichtig. Also man muss sich ja selber immer in Frage stellen und darf nicht denken, naja, nun bin ich hier gepriesen und gepreist und jetzt bin ich wer. Mhm. Das glaube ich, das muss man einfach immer wieder ablegen und sagen, ich fange immer bei Null an.
1:1 der Talk in Bayern 2, wo Jo Bayer heute zu Gast ist, Regisseur, Filmemacher, der sich intensiv beschäftigt hat mit Karl Valentin, erfreulicherweise das jetzt auch vorstellt, erst im Filmfest in München, dann später auch im Fernsehen in der ARD. Ja, was war der denn, dieser Valentin? Ein Humorist, habe ich gerade gesagt. Tragische Figur?
Comedian. Schwieriger Mensch, Komiker, Clown. So würde ich ihn eher sehen. Also Humorist, ich meine, das ist schwer mit dem valentinischen Humor. Ich glaube eher Komiker oder Clown. Also Komiker ist, denke ich, die zutreffendere Bezeichnung, weil seine Komik kommt eigentlich aus der Tragik. Ja? Mhm. Und hat schon auch immer eine Qualität, muss man sagen, die über das Humoristische hinausgeht. Also man würde ihn heute ganz sicher nicht als Comedian bezeichnen. Interessanterweise gibt es ja Zuschriften aus den 20er Jahren, also Mitte der 20er Jahre noch, wo Leute sich beschweren, dass es ihnen zu wenig komisch ist. Also richtig, es gibt ein Buch über Zuschriften an Karl Valentin und da gibt es Briefbeispiele, wo Leute sagen, das ist überhaupt nicht komisch, das ist überhaupt nicht lustig und was soll denn das Ganze sein? Die Leute werden verarscht sozusagen und der mit seiner eher schweigenden Komik, also das sei überhaupt nicht lustig.
Das denkt man heute bei manchen Comedians auch noch, dass die Leute da verarscht werden. Das hat sich auch nicht sehr
verändert. Aber aus anderen Gründen, denke ich.
Sie haben sich sozusagen knapp verpasst. Also er ist gestorben ein Jahr, bevor Sie auf die Welt gekommen sind.
So ist es, genau. Da haben wir uns wirklich verpasst. Wobei ich glaube, als Kleinkind oder als Baby hätte ich ihn auch noch nicht wirklich wahrgenommen.
Ja, vor allen Dingen war das ja auch so eine Zeit dann später auch, als Sie Jugendlicher waren, wo heute ist ja Valentin wieder viel mehr en vogue, könnte man sagen, als das sehr lange Zeit war.
Ich weiß gar nicht, ob das unter jungen Leuten so ist. Ich würde mir das wünschen. Und natürlich hofft man, das ist ja auch immer so die Erwartungshaltung, wenn man so einen Film macht, hofft man, dass man auch junge Leute wieder ein bisschen mehr zum Valentin ranführt. Es gab schon mal eine Zeit, so in den 70er, 80er Jahren, da war der Valentin eigentlich Standard. Da kannte man die Filme, da kannte jeder den Valentin. Dann wurde es eigentlich sehr lange wieder sehr still um ihn. Und heute ist er, habe ich manchmal das Gefühl, im Ausland möglicherweise mehr anerkannt als bei uns selber. Und vielleicht trägt er so einen Film dazu bei, dass man sich wieder für ihn mehr interessiert.
Das ändert sich jetzt schlagartig.
Ja, das hoffen wir doch.
Wobei ursprünglich hieß der Film sogar Karl Valentin und Liesel Karlstadt.
Ja, den Titel haben wir aber geändert, weil eigentlich die Liesel Karlstadt absolut gleichwertig in diesem Film ist. Und es beginnt der Film auch
Moment,
mit dem...
Moment, das ist ja Valentinesque. Weil die Karlstadt im Film gleichwertig ist, haben Sie sie aus dem Titel rausgenommen.
Super. Nein, ich habe sie nicht rausgenommen, sondern ich habe sie vorangestellt. Der Film heißt ja jetzt Liesel Karlstadt und Karl Valentin. Ja. Der Film beginnt auch mit ihr und mit dem Kennenlernen der beiden. Und die Liesel Karlstadt, wie sie im Leben ja auch war für ihn, ist, denke ich, bei all diesen Stücken im Grunde gleichwertig neben ihm, kann neben ihm bestehen. Also man sagt immer, es sind Valentin-Filme, aber eigentlich müsste man sagen, es sind Karl Valentin und Liesel Karlstadt oder Liesel Karlstadt und Karl Valentin-Filme. Also ihr Anteil an dem Ganzen ist immer ein bisschen unter den Teppich gekehrt worden. Darunter hat sie auch gelitten. Und wir wollten sie auf diese Weise auch ein bisschen rehabilitieren.
Das heißt, das ist auch eine Love Story dann? Es ist ja kein Abfilmen von Valentin-Sketchen wahrscheinlich. Was
Sie Nein, haben. Also die Valentin-Sketche kommen zum Teil vor, sind aber relativ kurz gehalten. Es ist in so großen Schritten sein Leben, also immer fast in so einem 10-Jahres-Rhythmus sein Leben, also die wichtigsten Stationen, auch die entscheidenden Stationen in seinem Leben. Und natürlich auch diese Künstler- und private Beziehung zur Liesel Karlstadt, die ja ein Leben lang immer neben seiner ganz normalen bestehenden Ehe existiert hat. Also er hat ja relativ früh geheiratet, witzigerweise im gleichen Jahr, als er die Karlstadt kennengelernt hat. Und diese Ehe hat auch bis zuletzt existiert. Das war auch eine Liebe. Er hat auch zu seiner Frau gesagt, ich kann nicht auf dich verzichten, ich brauche dich. Und daneben hat es die Liesel Karlstadt gegeben. Also das war der Harem, den wir eingangs mal angesprochen haben. Also er war eigentlich immer relativ lange mit zwei Frauen fest liiert, bis sich dann das Verhältnis zur Liesel Karlstadt mal ein bisschen eingetrübt hat, aber unter anderem auch, weil dann noch halt irgendwie eine neue, junge, hübsche Künstlerin dazu kam.
Und am Schluss waren die beiden ja auch wieder zusammen.
Ne? Am Schluss waren sie zusammen, aber da war es wirklich nur eine künstlerische Beziehung. Also sie waren ja 7 Jahre getrennt Und als sie sich dann in der Nachkriegszeit wieder zusammengetan haben für die Bühne, war es keine Liebesbeziehung mehr. Da hatte jeder sozusagen seine eigenen Erfahrungen. Aber die Beziehung zu seiner Frau hat noch existiert.
Wie sehr können denn Außerbayerische eigentlich Karl Valentin oder auch den Film verstehen? Also ist das ein Phänomen, was schon sehr regional ist?
Nein, das glaube ich nicht. Also man weiß ja, dass Leute wie Brecht und Beckett den sehr verehrt haben. Also die Qualität von Valentin, glaube ich, geht weit über die Grenzen hinaus. Er benutzt natürlich das Bayerische, auch die bayerische Sprache. Aber ich habe gehört, dass auch Aufführungen von Valentin in New York oder Australien sehr erfolgreich sind, weil sie halt eine gewisse Qualität haben, die über das sprachliche Idiom auch hinausgeht. Er selber war allerdings jemand, der München am liebsten nie verlassen hätte. Also er hing sehr an dieser Stadt, an dem Bayerischen. Aber ich bin gar nicht mal sicher, ob an dem Bayerischen, aber an dem Münchnerischen, auch an der Stadt. War aber sehr erfolgreich in Berlin, also wo man ihn mit viel Mühe hinprügeln musste sozusagen. War auch erfolgreich in Zürich, in Wien. Also man merkt schon, diese Art von Komik, ich sage jetzt bewusst nicht Humor, die war schon auch außerhalb Bayerns erfolgreich. Und ich gehe mal davon aus, dass das dem Film ähnlich widerfahren wird. Also ich glaube schon, ganz abgesehen davon, dass das wissen wir ja alle, das Bayerische, das Münchnerische, also das verständliche Bayerische, sage ich mal, auch außerhalb unserer Landesgrenzen sehr beliebt ist. Und das versteht man auch. Ich meine, ein Film wie Wer früher stirbt, ist länger tot zum Beispiel, ist ja auch anderswo erfolgreich gewesen.
Ja, ja, aber da zielte die Frage hin, weil das jetzt schon regional sehr unterschiedlich war. Ne? Wie haben Sie Ihren Karl Valentin gefunden? Weil den zu besetzen ist wahrscheinlich Höchststrafe, oder?
Das hat mich, glaube ich, graue Haare gekostet. Valentin zu besetzen ist eigentlich die größte Mühsal, die man sich auferlegen kann. Denn einerseits gibt es natürlich eine Optik von ihm, die man irgendwo erfüllen muss. Dann gibt es die Sprache, das Bayerische, also man ist auch da schon mal eingeschränkt. Dann gibt es die Fähigkeit, einerseits dieses Komische darzustellen, aber andererseits auch die Psychologie der Figur, die ja eine schwierige, eine hypochondrische, eine angstgeplagte Person war. Also da sind so viele Ingredienzien und die zusammenzubringen war unglaublich schwierig, muss ich sagen. Wir haben auch lange versucht, lange experimentiert. Ich bin dann mal weg von der äußeren Ähnlichkeit. Ich bin weggegangen vom Dialekt und habe dann gemerkt, dass wir stoßen da immer an irgendwelche Grenzen. Und dann waren wir 3 Wochen vor Drehbeginn. Das ist mir noch nie widerfahren und hatte noch keinen Hauptdarsteller. Und dann ausgerechnet Valentin. Also da kann man sich vorstellen, in welcher Panik wir an die Sache rangegangen sind. Ja, und dann war es ein glücklicher Zufall, dass ich den Johannes Herschmann kennengelernt habe, der sich schon sehr früh eigentlich ins Gespräch brachte. Aber ich habe es irgendwie, weiß ich nicht, ich habe es gar nicht so ernst genommen. Ich kannte ihn ein bisschen aus der Bogner-Serie München 7 und dachte, ja, für einen Valentin, da brauche ich irgendwie einen Hauptdarsteller, der muss ein Format haben, das muss irgendjemand ganz toller sein. Ja. Und dann habe ich aber trotzdem irgendwann den Johannes noch eingeladen zu einem, erstmal zum Vorsprechen und dann zum Casting. Und das war richtig ein Aha-Erlebnis. Mhm. Ja. Also diesen Stein, wenn man hier jetzt reinlegen würde, der mir da vom Herzen gefallen ist, das kann man sich nicht vorstellen, dann hatten wir unseren Valentin gefunden.
Jo Bayer ist bei uns Regisseur, Filmemacher, ist so ein Begriff irgendwie, der auch so generationsbereich
ist. Ja, ist mir eigentlich lieber, weil ich bin ja auch Autor. Also ja. Ich bin ja nicht nur der Mann hinter der Kamera, sondern ich schreibe auch und das Schreiben hat für mich eigentlich absolut Gleichwertigkeit neben dem Regieführen. Und von meiner Sozialisation her ist klar, gefällt mir Filmemacher eigentlich sehr gut.
Filmemacher, also gut, Filmemacher. Jetzt im September geht's los, glaube ich, mit den Dreharbeiten. Ja. Für Henri Quatre, ich sage deswegen jetzt auch so affektiert Henri Quatre, weil ich in den Bemühungen, mich vorzubereiten, erstmal 5 Seiten über Heinrich IV. Gelesen habe und dann gemerkt habe, ich habe mich um ein halbes Jahrtausend vertan. Also ein Film über einen französischen König aus dem 16. Jahrhundert, da sind wir richtig.
Genau.
Warum der?
Es geht eigentlich mehr um die Sicht des Heinrich Mann. Der Bruder von Thomas Mann hat ein, wie ich finde, ganz großartiges Buch, sein großes Lebenswerk geschrieben über diesen französischen König. Und er hat es im Exil getan in Frankreich und seine Idee dahinter, sein Antrieb war, ein Regime zu entwerfen, einen König im Gegensatz zum Nazi-Regime. Also einen König, der als guter König in die Geschichte Frankreichs einging, als großer Humanist, als ein großer Menschenversteher, auch Frauenversteher und Frauenverehrer, was Heinrich Mann im Übrigen auch war. Als eine sehr lebendige, sehr sinnenfreudige Figur auf dem Königsthron und als auch etwas ganz Innovatives. Also als ein Mensch, der ein Leben lang Kriege führen musste, aber letzten Endes den Krieg immer gehasst hat, ein friedliches, ein gutes Regime haben wollte, eine gute Regierung haben wollte. Und das war sozusagen Heinrich Manns Antwort auf das Naziregime als Gegensatz dazu. Und auch, was ich sehr modern und sehr spannend für heute auch finde, als ein Plädoyer gegen Fanatismus.
Also mehr eine Verfilmung eines Romans aus dem letzten Jahrhundert als ein Historienepos von vor 500 Jahren.
Richtig.
Okay. Und das ist ein ganz großes Rad, das Sie da drehen. Ne?
Das ist das größte Rad, an dem ich bisher gedreht habe, muss ich so sagen. Ja, es ist ein Kinofilm und wird dann auch ein Fernsehzweiteiler werden. Es ist einfach, wenn man diese Zeit lebendig macht, also die Bartholomäusnacht, vielleicht weiß das so mancher, ist ja die Hochzeit dieses Henri IV gewesen. Also das erste große historische Massaker in der Neuzeit, sagen wir mal, oder ja Renaissance in dem Fall noch, aber zumindest in einer erinnerbaren Zeit. Das ist natürlich schon sehr spannend und auch nicht unaufwendig, logischerweise.
Tut man sich da leichter oder schwerer, als wenn man sich mit Stoffen oder Menschen beschäftigt, die ja fast noch Zeitgenossen waren, wie Karl Valentin, wie Walter Seelenmann?
Ja, sowohl als auch. Also man tut sich leichter, weil man freier ist in der Gestaltung, weil die Leute dann nicht immer sagen werden, ja, aber der König hat doch ganz anders ausgesehen oder der hat eine andere Hose angehabt oder sonst was, was halt manchmal als Kritikpunkt kommt. Oder wenn die Leute die Menschen selbst noch kennen, dann sagen, ja, ich hatte von dem einen ganz anderen Eindruck. Also diese Dinge spielen dann keine Rolle mehr. Aber natürlich muss man, um die Zeit lebendig zu machen, wirklich sehr, sehr intensive Nachforschungen anstellen, um da bis in die Details zu gehen. Wie haben die Menschen einfach ihren Alltag gelebt? Ja, womit haben die sich umgeben? Wofür haben die sich interessiert? Die konnten ja zum großen Teil damals noch nicht lesen. Die meisten haben ihren König in ihrem ganzen Leben nie gesehen. Der war weit weg. Es gab ja keine Bilder, die man irgendwie rumgereicht hat. Es gab keine Fotografien. Das ist sehr spannend, das eigentlich alles zu recherchieren und festzustellen. Das ist ja das Umfeld, was im Film eigentlich dann im Hintergrund eine Rolle spielt. Aber das ist nicht unaufwendig.
Das ist eine internationale Produktion. Sie drehen auch in Frankreich und ist auch von Franzosen mitproduziert. Also hat man dann eher die Deutschen im Blick als Publikum, die sich vielleicht mit Heinrich Mann eher beschäftigt haben, oder die Franzosen, die Henri IV?
Also eigentlich beide natürlich, weil man denkt, also für das deutsche Publikum, die jetzt von der Geschichte her nicht so viel wissen, muss man die Geschichte natürlich erstmal erklärbar machen. Aber letzten Endes geht es ja immer um ganz exemplarische Fälle, um Menschen, die einem heute auch noch nahe kommen müssen. Weil wenn es jetzt nur eine Geschichte ist, die in der Historie spielt, dann ist sie weit weg und interessiert niemanden. Und deshalb denke ich ja auch, man muss auch den Bezug zu unserer Zeit finden und auch selber sozusagen als Boden haben für diese Geschichte. Und das ist in dem Fall etwas, wovon wir vor einigen Jahren gar nicht gedacht hätten, dass es je wieder eine Rolle spielt, nämlich Glaubensfanatismus zum Beispiel. Und der Henri IV war halt jemand, der sich sehr für Toleranz und gegen Fanatismus ausgesprochen hat. Auch ein berühmtes Edikt von Nantes erlassen hat, das den Franzosen halt einen 30-jährigen Krieg zum Beispiel erspart hat, den wir noch hatten zu der Zeit. Und jetzt spielt ja Fanatismus, Glaubensfanatismus, wieder eine ungeheure Rolle. Also merkt man, wie nah eigentlich die Zeit letzten Endes doch ist, auch wenn die Menschen ein bisschen anders gelebt haben. Ganz abgesehen davon, dass ja immer ein Prinzip ist, dass man in der Geschichte exemplarische Fälle sucht und sagt, damit kann man auch ein bisschen die eigene Zeit spiegeln oder erklären.
Geht für Sie los im September, für uns dann im Kino oder im Fernsehen vermutlich los nächstes Jahr. Mhm. Ist es ein großer Unterschied, ob Sie fürs Kino oder fürs Fernsehen arbeiten?
Ja, sagen wir mal, für mich im Prinzip nicht, weil ich beim Fernsehen nicht immer daran denke, ich mache jetzt Fernsehen, sondern ich mache halt Filme, so gut ich sie kann. In dem Fall vielleicht von den Bildern her sind sie etwas größer, weil man das natürlich im Kino dann auch sieht. Auch die ganze Tonbearbeitung ist ja immer ganz wichtig. Ich lege da großen Wert drauf und im Kino kann man das halt auch wirklich so hören, wie man das hören will. Und die Leinwand, man muss das schon bedienen. Also es darf jetzt nicht klein sein. Es geht auch um große Emotionen logischerweise, um große Bilder. Aber so grundsätzlich anders, denke ich, werde ich da nicht arbeiten wie sonst.
Jetzt erstmal kommt aber eben das Filmfest und Liesel Karlstadt und Karl Valentin. Sind Sie selber da? Haben Sie irgendwelche Filme, wo Sie sagen, ah, da bin ich gespannt drauf?
Jetzt so sehr in den Vorbereitungen mit meinem Henri IV, dass ich gerade schauen muss, dass ich zu meinem eigenen Film überhaupt da sein kann. Aber da muss ich da sein und will ich auch da sein. Aber ansonsten, glaube ich, werde ich nicht viel Zeit haben. Das ist ja immer unser Schicksal. Wenn man viel arbeitet, dann sieht man gar nicht so viel.
Dann verraten Sie uns wenigstens noch Ihren absoluten Lieblingsfilm.
Oh, das ist ganz, ganz kompliziert. Mein absoluter Lieblingsfilm. Es gibt viele, die ich gern mag. Also einer meiner Lieblingsfilme aus der Frühzeit war Sunrise von Murnau zum Beispiel. Und auch einen Film, den ich sehr mag, den ich gerade vor kurzem wieder gesehen habe, war Irma La Douce. Und von den modernen Filmen gibt es ganz viele. Ja, Magnolia zum Beispiel von Paul Thomas Anderson.
Lieblingsfilme von Joe Bayer, unserem Gast heute in 1 zu 1 der Talk. Danke für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Vielen Dank für den Besuch.
Danke auch.